Ja, wir lesen weiter den Abschnitt im Philipperbrief, sind immer noch in Kapitel 1 und werden die Texte dann auch heute weiter lesen. Letztes Mal war der Schwerpunkt in dem, dass der Apostel Paulus sagte, die Fesseln, seine Fesseln, dass das Fesseln in Christus sind. Und was das bedeutet, wenn die Fesseln in Christus, welche Auswirkung das dann hat, wenn man das so verstehen kann, dass wir Fesseln haben oft im Leben, aber sie sagen können, das sind Fesseln, Hindernisse, Schwierigkeiten, die in Christus geschehen. Das ist das Erste, was Paulus sagt, das will ich, dass ihr wisst. Und jetzt werden wir uns lesen, was er das Zweite sagt, das will er, dass sie wissen sollen. Und das Zweite ist, dass dadurch, dass er selber in diese schwierige Lage gekommen ist, dass seine Haftbedingungen sich erschwert haben, das hat andere gläubige Menschen, wie er sagt, das hat Brüder ermutigt, das Wort Gottes freudig zu verkündigen. Seine Lage hat andere beeinflusst zum Glauben, zum Guten. Und so lesen wir uns jetzt die Verse 14 bis 18. Und die meisten Brüder in dem Herrn durch meine Bande Zuversicht gewonnen haben und umso kühner geworden sind, das Wort Gottes zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christus auch aus Neid und Hader, etliche aber auch aus gutem Willen. Jene verkündigen Christus aus Streitsucht und nicht lauter, denn sie meinen Trübsal meinen Banden hinzufügen, diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was tut's aber, wenn doch nur Christus verkündet wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand, oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber. So freue ich mich doch darüber, wenn nur Christus verkündet wird. Und so kommen wir hier in diesem Abschnitt zu dem Gedanken von Motiven und der Wahrheit. Das ist hier der Apostel Paulus, das etwa aufteilt. Er teilt das hier so auf, dass wir das so sagen können, wir sehen die Glaubenshaltung von Paulus oder die Glaubenserfahrung, die er gemacht hat, die hat andere Menschen beeinflusst zum Guten. Das war gut, das konnte er auch wieder ermutigend für sich sehen, dass es auf andere gut gewirkt hat. Und so sollen wir das, glaube ich, auch in unserem Glaubensleben als eine wichtige Erfahrung sehen. Zum Teil, glaube ich, begründet das auch die christliche Gemeinschaft. Warum kommen Christen zusammen? Warum ist es wichtig, dass Christen sich treffen und den Glauben miteinander teilen, dass sie voneinander wissen? Zum Teil deswegen, das, was der Paulus hier sagt, seine Erfahrung, seine verschlechterte Lage hat sich auf andere gut ausgewirkt. Sie predigen Christus ohne Furcht, sagt er hier. Deswegen, wenn wir über die Gründe nachdenken, warum Jesus nicht einfach einzelne Menschen rettet und jedem so für sich lässt, sondern von Gemeinde spricht, vom Leib spricht, dann hat ja das viele Gründe, die wir jetzt auch aneinander reihen können, auch von dem, wie das Wort Gottes das offenbart, warum das gut ist. Aber hier ist es auch ein sehr klares Zeugnis davon, dass sich das wirklich so auswirkt. Wenn jemand dieses Argument nicht überzeugt, dass ich andere Christen brauche, dass ich alles weiß und ich da nichts Neues lernen kann und in der Gemeinschaft der Gläubigen, was ja nicht möglich ist. Ich glaube, das geht nicht wirklich. Man kann das nicht erlernen. Gemeinschaft ist immer was Gegenwärtiges, was auf mich jetzt wirkt. Und somit, aber wenn wir das auch so stehen lassen, dass jemand sagt, da kann ich nichts lernen, aber dann ist es vielleicht gerade wichtig, dass du da bist und auf andere gut wirkst. Weil das ist ja hier, was Paulus hier sagt. Sein Leben wirkt sich auf andere aus. Und deswegen soll uns das einfach immer wieder neu bewusst sein, Geschwister, auch wenn wir vielleicht nicht so eine direkte Zusammenhänge sehen, aber die sind sehr lebendig da in der Gemeinschaft der Christen. Aber er sagt auch noch, dass die Motive und die Wahrheit hier nicht immer das Gleiche sind. Dass es hat nicht nur Kühnheit bewirkt, es hat auch offenbart, dass einige Brüder, und er sagt hier nicht, dass es nicht Brüder sind. Er spricht hier, dass es Brüder gibt, die haben diese Lage genutzt, um die Autorität von Paulus noch zu schaden. Und sich wichtig zu machen. Es ist fast unglaublich. Man will es gar nicht so formulieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es das Licht auf unser Menschenherz kommt, auch durch diese Worte von Paulus, dass wir das einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass es möglich ist, dass wir so sind, dass wir Menschen sowas tun. Dass wir an den heiligsten Orten auch unsere persönlichen Vorteile suchen, unsere Ehre suchen, Menschenehre suchen und auch bereit sind, unserem Bruder zu schaden, Schaden zuzufügen. Das ist hässlich, das ist nicht christlich, das ist kein gutes Vorbild, aber es ist wichtig, dass wir das auch mal so gesagt bekommen. Dass der Paulus das weiß, dass er das durchschaut und sieht. Und so lernen wir hier, glaube ich, diese Sachen, dass es einerseits vielleicht tröstlich ist für uns, dass wir wissen, so schlimm ist das mit uns Menschen und Jesus gibt uns aber nicht auf. Das ist tröstlich. So wie wir sind, und dass es immer noch, dass wir am Werden sind, was aber auch warnend ist, es ist erschreckend, dass sowas möglich ist. Dass wir in den heiligsten Sachen, und das Evangelium ist eine heilige Sache, ist eine göttliche Sache, dass wir so als Menschen uns offenbaren können, dass unser Herz so ist. Aber der Apostel Paulus ist hier auch wieder für uns ein, ein Beispiel von der apostolischen Größe. Und das gehört immer noch zu diesem Ausdruck, Christus ist mein Leben. Und dann kann er solche Sachen übersehen. Er erkennt sie, aber er überlässt das Gott. Und deswegen, Geschwister, der Schaden kommt noch. Das ist, wovon er spricht in den zwei Stellen im Neuen Testament, wenn er über den Richterstuhl Christi spricht. Dass da alles offenbart wird und gerade diese Sachen, die werden alle verbrennen. Da wird nichts bleiben. Von den Sachen, die nicht mit reinen göttlichen Motiven geschehen. Deswegen ist es wichtig, Sie haben hier nicht die Unwahrheit gesagt. Sie haben das Evangelium nicht falsch verkündet, aber für die eigene Ehre, für das eigene Ich, für die, ja auch um den Paulus zu schaden, mit viel erschrecklich Hässlichem, aber das sagt er gerade, der Schaden kommt ja noch. Nur, wir sehen hier auch, denke ich, ein ganz wichtiges apostolisches Prinzip, Geschwister. Es ist immer schwierig, die Motive anderer Menschen oder anderen Menschen wegen ihrer Motive zu ermahnen, weil wir die nicht erfassen können. Und das tut er hier auch nicht. Das überlässt er Gott, dass der das alles richtig rechten wird. Wir können, glaube ich, nur Tatsachen erfassen. Und da ist vielleicht auch viel stärker unsere korrektive Zurechtweisung gefragt, dass wir dann zurechtweisen, wenn das offensichtliche Taten sind. Motive erforscht allein Gott. Und die wird er auch allein ans Licht bringen und allein richten. Und somit zeigt Paulus das hier, womit er das überwinden kann, wenn er da sowas durchschaut. Er sagt, meine Freude bleibt, es wird Christus verkündet und das ist wichtiger als meine Person. Es ist wichtiger als das, was mir selber widerfährt oder auch die Motive der anderen Menschen. Aber in zwei Stellen, im ersten und zweiten Korintherbrief, da sagt er der Gemeinde das sehr deutlich. Alles, was aus Stroh, Holz brennbar ist, wird verbrennen. Der Mensch wird gerettet werden wie durchs Feuer, aber alles, was wir nicht mit reinen Motiven tun, wird verbrennen. Aber sein großes Herz für Christus, Christus ist mein Leben, hilft ihm hier, diese Sachen so einzuordnen, dass er sagt, ich persönlich, um mich geht's hier nicht. Christus wird verkündet und das ist meine Freude. Und ich freue mich, sagt er, und das ist so der letzte Abschnitt im Vers 18, hat ja zweimal das Wort Freude in sich. Also hier sagt er, ich freue mich, dass Christus verkündet wird. Und wenn wir das jetzt weiterlesen, das ist dann der letzte Abschnitt in Vers 18, und ich werde mich auch freuen. Ich glaube, das können wir dann für die weiteren Texte sehen. Wofür wird er sich denn freuen? Die Verse 19 bis 26. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das ist seine weitere Freude. Christus wird verkündet und seine weitere Freude ist, denn ich weiß, dass mir das alles zum Heil ausgehen wird. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen werde, in meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus groß werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Was ist der Grund seiner zukünftigen Freude? Ich werde mich freuen, so beginnt der einleitende Satz zu den weiteren Abschnitten. Ich werde mich freuen. Was ist der Grund seiner Freude? Dass alles, was geschieht, wird mir zum Heil ausgehen. Und das ist auch ungefähr, Geschwister, glaube ich, der Gedanke, den er vorher sagte: meine Fesseln sind in Christus. Was mir geschieht, wird mir zum Heil dienen oder zum Heil ausgehen. Es wird Heil bringen, es wird Heil wirken. Was meint er damit? Auf der Hand liegt ja natürlich immer der gute Ausgang. Er wird freigesprochen, er kann wieder reisen, kann wieder Missionar sein. Meint er das? Jemand hat hingewiesen, dass das, was er hier sagt, eigentlich ein Zitat ist von Hiob. Dass Hiob in seiner schwierigen Zeit, als seine Freunde ihn ermahnten, als seine Krankheit ihm zusetzte, als seine Frau ihn verraten hat und er allein blieb mit viel Leid und Not, dass Hiob diese Worte ausspricht und sagt: Es wird mir zum Heil dienen. Das blieb seine Hoffnung. Es wird mir zum Heil ausgehen. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich für uns gut, wenn wir dieses Wort hier stärker beleuchten. Was bedeutet das, wenn wir sagen, es wird mir zum Heil dienen? Es hat ja viele Bedeutungen in seine Wurzel, dieses Wort, als Rettung, gerettet sein, genesen, geheilt sein. Meint er damit, es wird in dem Sinne einen guten Ausgang geben, dass ich frei komme, dass wieder alle Türen sich mich öffnen, meine Fesseln fallen. Wir sehen, dass der Paulus das hier nicht so meint, weil er bringt hier zwei große Gegensätze rein und sagt, ob es Leben sein wird oder Tod sein wird, es wird mir zum Heil dienen. Und das ist, glaube ich, diese große Ergebenheit in den Willen Gottes. Und hier werden wir immer drum ringen müssen, glaube ich. Wir haben, glaube ich, schwere Zeiten im Leben, wenn jemand mal erkrankt. Und so, ich erinnere mich an solche Fragen, die ein Schwerkranker dann mal stellt und sagt: Ist mein Kampf um Leben, kämpfe ich jetzt gegen Gott? Was heißt ergeben sein, wenn ich krank bin? Was heißt das für mich in meinem Leben? Heißt das, dass ich nicht mehr leben will? Es sind schwierige Fragen, Aber hier ist das auch, glaube ich, bei Paulus eine sehr breite Sicht, dass er gar nicht sagt, was Heil ist. Heil ist für ihn alles, was geschieht, ob Leben oder durch Tod. Heil ist, solange er in dem Willen Gottes sich bewegt, in der Einvernehmung mit Gottes Weg. So wie das am Anfang steht, dass diese Fesseln, die ich jetzt habe, das sind Fesseln in Christus. Das Leid, das ich habe, meine Einengung, die ich jetzt habe, ist eine Einengung in Christus. Und was auch weiter geschehen wird, die freudige Zukunft, die ich habe, verstehe ich so, das sind jetzt die Worte von Paulus, dass sie mir zum Heil dienen werden. Ob das Leben ist oder Tod ist, ist nicht entscheidend. Deswegen ist Heil hier ein Verständnis, ein größeres Verständnis als ein gutes Ergebnis im Sinne von Gefangenschaft und Freiheit, Gesundheit und Krankheit. Es ist hier mehr. Heil hier ist hier Ergebenheit, glaube ich, in Gottes Willen. Christus ist mein Leben und Sterben Gewinn. Ich finde das auch ein ganz großartiges Wort, dass wir doch nicht in die Versuchung kommen zu denken, dass jetzt schon wir einen erlösten Leib haben. Nein, der ist nicht erlöst, der ist krankhaft, sterblich. Und deswegen glaube ich, sagt Paulus, dass sie auch etliche Mal wollen wir das Evangelium ja irgendwie größer machen, sehr betonen und sagen, es ist schon alles da, wir müssen nicht auf die Zukunft warten, wir haben schon alles. Wir haben schon alles im Glauben, das stimmt. Wir haben eine lebendige Hoffnung, aber unser Leib ist noch nicht erlöst. Und das, glaube ich, sagt der Paulus hier mit diesem Wort. Deswegen ist Sterben Gewinn, weil dann auch der Leib erlöst wird. Dann ist volles Heil da, dann ist Vollkommenheit da. Jetzt ist das noch nicht, aber es ist die Hoffnung des Glaubens. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Schau das einmal. Und deswegen spricht er hier von einer Ermutigung, oder die Zuversicht der Zukunft, dass das, was vor ihm ist, ist für Paulus eine große Zuversicht. Warum? Wenn ich aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wir stellen ja uns oft die Frage, was ist nach dem Tod? Warum gibt es noch eine erste Auferstehung? Und wir haben wirklich nicht einen sehr offenen Vorhang in die zukünftige Welt, wie sich das gestaltet. Aber durch die einige Bilder, die Jesus gibt von der jenseitigen Welt. Das, was der Paulus hier sagt, da merkt man schon, dass der Ort, wo gläubige Menschen sind, die im Glauben sterben, dass der anders ist, auch jetzt schon, auch wenn sich das mit der Hölle als feurigen Pfuhl noch ja gar nicht offenbart hat. Das ist ja alles nach der ersten Auferstehung, wenn die zu Ende ist, dann wird ja das alles in der vollendete Form gebracht werden. Aber dass für ihn jetzt der Zustand der gläubigen Menschen, nachdem dass sie aus dieser Welt gehen, heißt das für ihn, bei Christus zu sein. Das ist doch Licht, das ist doch Hoffnung. Das ist doch etwas anderes als Ungewissheit, Dunkelheit und Warten bis zu der Auferstehung. Somit ist das auch immer ein sehr ermutigendes Wort, dass wir hier auch immer wieder merken können, diese lebendige Hoffnung hatte der Paulus in dem Bewusstsein, wenn ich aus diesem Leben gehe, dann bin ich bei Christus. Was soll geschehen, wenn er sagt, wenn ich euch wieder geschenkt werde, was wird dann passieren? Was soll geschehen, damit euer Rühmen in Christus Jesus groß werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme? Ein Rühmen. Ich glaube, wir haben dadurch, dass die Welt uns einiges gestohlen hat im christlichen Glauben oder in unserer christlichen Erfahrung, wie solche Sachen dann auch dadurch irgendwo Boden abgeben. So, rühmen können in Christus ist, glaube ich, ein ganz wertvolles Gut, ein christliches Gut. Das wollen wir auch gar nicht mehr, das wollen wir uns dessen nicht schämen, Geschwister. Weil rühmen, das Wort an sich, ist belastet mit Selbstruhm, mit, ja, man rühmt sich nicht, man soll sich nicht rühmen. Aber dass wir uns dadurch auch verlernen, mit Christus zu rühmen, das sollen wir hier vielleicht wieder zurückgewinnen. Ich denke, mir ist es wirklich schade, dass die letzte Zeit solches biblische Zeichen wie der Regenbogen ganz falsche Leute auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die nutzen das. Das gehört denen gar nicht. Das ist göttlich, das ist von Gott geschenkt, ein Zeichen der Gnade. Und jetzt hat man als Christ schon ein bisschen Angst, das anzuwenden, weil das irgendwo belastet ist. Und so wollen wir uns das nicht wegnehmen lassen. Wir wollen uns solche Sachen wie mit Christus zu rühmen, Freude zu haben. Freude zu haben, das ist ein christliches Gut. Das Evangelium ist durchdrungen damit. So hat das angefangen. Ich verkündige euch eine große Freude. Wir wollen dieses Gut nicht auch abgeben. Und das sagt er hier auch von dem großen Gut des Rühmens in Christus. Und er sagt, das hofft er, werden sie erleben können. Und ja, so lasst uns diese bewegende, ermutigende Haltung von einem apostolischen Beispiel unser Herzen stärken. Dass es möglich ist, Geschwister, Fesseln als Fesseln des Christus zu nennen. Dass es möglich ist, bei Benachteiligungen, bei Verleumdung, bei, ja, schon bei hässlichem Handeln zu sagen, wie ist es mit Christus, wird er gerühmt oder nicht? Und das ist wichtiger als meine Person. Das werde ich schon ertragen können, dulden können, überwinden können. Aber wie ist es mit Christus, dass das für uns so die Motivation zum Leben ist? Und das bedeutet das, Christus ist mein Leben. Das bedeutet das. Und wenn das so die Herzenseinstellung ist, dann glaube ich, können wir mehr überwinden, was in dieser Welt schiefläuft. Und hier haben wir einen Einblick in unser Herz bekommen, dass auch wir Motive haben können, die nicht gut sind. Da sollen wir Buße tun darüber. Das bereinigen, dass es nicht unser Herz füllt, dass es nicht dahin kommt, wo es auch nicht hingehört. In die Gemeinschaft des Evangeliums. Amen. Ich werde noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für die lebendige Glaubenszeugnisse. Ein Zeugnis der Erfahrung eines Menschen, der ist so wie wir, von Fleisch und Blut, mit allen Empfindungen, der Ängste, der Wunsch, ein gutes Ergebnis zu haben und doch sich ergibt in deinen Willen. In der freudigen Erwartung, dass du das Leben bist. Und dann kann es auch Tod bedeuten, dann bist du noch da. Wir wollen darum ringen, in unserem Glauben, in unserem Leben, dass diese Gnade unser Herz ganz füllt. So füllt, dass es alles andere überwindet. Danke dir, dass du diese Gnade schenkst. Dass wir auch diese Glaubenszeugen unter uns haben, die uns ermutigen, die uns stärken, in Krankheit oder in Leid, in Freude oder in Gelingen und Erfolg, dass Christus verherrlicht wird. Danke dir dafür. Amen. Ja, ich wünsche jedem einen gesegneten Abend.